Glasklar. Der Politikpodcast der Gelsenwasser AG nimmt Sie mit auf eine spannende und erfrischende Reise in eine blau-grüne Welt. Die Wurzeln des Unternehmens aus Gelsenkirchen liegen in der Wasserwirtschaft. Aber auch bei erneuerbaren Energien, Klimaschutz und Digitalisierung wird das Team Blau-Grün der Gelsenwasser jeden Tag ein bisschen besser. Mitten im Ruhrgebiet spricht Arndt Behr mit seinen Gästen über aktuelle Themen aus Energie-, Umwelt- und Klimapolitik. Konkret und glasklar. Viel Vergnügen!
Mehr Klimaschutz, das ist auch beim Heizen nun erklärtes Ziel der Politik. Ja, die Wärme ist nach der Energie und der Industrie ein großer CO2-Emittent. Die Werte sind seit 1990 besser geworden, aber es geht langsam. Warum ist das so? Was machen wir dagegen und vor allem, was tun eigentlich die Gerätehersteller? Über diese Fragen spreche ich mit einem Gast, der sich auskennt. Markus Staudt ist mir als großer Kenner der Szene und vor allem der Politik gut bekannt. Er ist seit langem beim großen Heizungsbauer Viessmann für die politische Kommunikation zuständig. Das so gut, dass er ab Herbst 2021 als Chef des BDH die gesamte Branche in Berlin vertritt. Lieber Herr Staudt, schön, dass Sie da sind.
Vielen Dank, freue mich sehr.
Herr Staudt, vielleicht sind Sie so freundlich und stellen sich unseren Zuhörern mal kurz vor und erklären uns vielleicht, wie es dazu gekommen ist, dass Sie sich mit Heizungen befassen.
Das ist wie so oft im Leben, sind es Zufälle und in dem Fall berufliche Zufälle, die sich einfach ergeben haben. Ich bin von der Grundausrichtung her Diplom-Wirtschaftsingenieur und war in einem Unternehmen tätig als Assistent des Vorstandsvorsitzenden, das im Bereich erneuerbare Energien. Und das Unternehmen wurde dann von der Firma Viessmann übernommen. Und so bin ich zum Thema Heizung gekommen und von dem Bereich erneuerbare Energien dann die Gesamtverantwortung für die politische Arbeit in Deutschland für das Thema der Viessmann-Gruppe insgesamt habe ich dann übernommen.
Ja, vielen Dank. Nach dem beruflichen Hintergrund würde ich jetzt ganz gerne noch mal kurz, bevor wir einsteigen in das Thema, 3 bis 4 kurze Einstiegsfragen stellen, damit die Hörer den Menschen Markus Staudt ein bisschen kennenlernen. Sie können gerne spontan antworten, Herr Staudt. Lieber Musik oder lieber Sport?
Am liebsten beides. Aber die Zeit lässt oft nicht zu. Deswegen bin ich froh, wenn ich wenigstens eines am Tag oder zumindest ein paar Mal in der Woche hinbekomme. Aber ich mache sehr gerne Sport, bewege mich sehr gerne an der frischen Luft vor allen Dingen. Mache aber auch sehr gerne Musik selber. Ich spiele Posaune und Euphonium. Und das auch in einer eigenen kleinen bayerischen Musikkapelle. Und das mache ich mit großer Leidenschaft. Und wie gesagt, aber das Limitierende ist immer die Zeit neben den beruflichen Aufgaben.
Prima, das klingt sehr interessant. Jetzt müsste ich mal kurz überlegen, was ein Euphonium ist. Ich werde mich aber jetzt nicht outen und werde so tun, als ob mir das vollkommen geläufig sei.
Ja. Das ist, sind Sie keine Ausnahme.
Lieber denken oder lieber machen?
Auch hier am liebsten beides, aber manchmal lässt die Zeit einem oder ist die Zeit nicht da, um auch nachzudenken. Manchmal muss man auch einfach machen. Und aber im Idealfall ist gerne beides. Erst denken und dann machen.
Das ist sicherlich eine gute und sehr ratsame Kombination. Sind Sie lieber draußen oder lieber drinnen?
Am liebsten draußen an der frischen Luft. Ich bin Landkind und wenn es geht, am liebsten eben auch draußen in der Natur, in den Bergen und schwimme auch sehr gerne.
Das ist prima. Sport und Natur sind ja gerade im Moment sehr, sehr wichtig. Jetzt eine ganz wichtige Frage für Ihren Bereich. Wie heizen Sie denn bei sich zu Hause?
Ich habe eine Luftwasserwärmepumpe, aber muss dazu sagen, dass unser Haus auch erst 2012 gebaut wurde. Und das ist eine ideale Kombi für uns hier in der bayerischen Prärie, sage ich jetzt mal, wo wir keinen Gasanschluss haben Und da ist das eine gute Option gewesen.
Vielen Dank. Herr Staudt sagt das, weil er weiß, dass ich von einem Gasversorger komme. Vielen Dank für den Hinweis. Vielleicht sagen Sie uns ein paar Worte zum Haus Fissmann. Fissmann ist vielen ein Begriff sicherlich. Die, die sich mit der Branche auskennen, wissen, dass es ein spannendes Familienunternehmen ist, was aber weltweit unterwegs ist. Wie ist das Arbeiten dort? Und was ich spannend finde, wie ist denn die politische Aufstellung eines solchen Familienunternehmens?
Ja, also Sie haben schon einiges Wichtiges oder Entscheidendes gesagt zum Unternehmen. Es ist ein Familienunternehmen mit einer 102-jährigen Tradition und haben vor 2 Jahren sind es jetzt auch den nächsten Generationswechsel vollzogen von Professor Dr. Martin Fissmann zu Maximilian Fissmann, der die Geschicke übernommen hat. Und mit so einem Generationswechsel gehen natürlich dann auch immer Veränderungen einher. Da bringt jeder seine Stärken und Vorstellungen und Visionen ein. Und das ist gerade eine ganz spannende Zeit oder seitdem auch für uns alle, die in dieser Fissmann-Familie mitarbeiten dürfen, ist das eine ganz spannende Zeit, weil eben da neue Impulse reinkommen. Das Thema Digitalisierung hat einen großen Raum eingenommen in unserem Denken und Handeln. Neue Arbeitskonzepte und wie wir miteinander umgehen. Die Unternehmenskultur hat sich auch geändert in dem Sinn, dass man flachere Hierarchien hat. Und die ganze Arbeitswelt an sich ist viel, viel digitaler geworden und kollaborativer, wie man so schön sagt, und über Bereichsgrenzen hinweg. Und das ist ein sehr spannender Prozess, wenn man den mit begleiten darf als Arbeitnehmer. Und das Unternehmen ist auch so immer sehr, weil das Thema Energie ja auch im Raum unserer Diskussion heute steht, hier immer sehr nachhaltig aufgestellt gewesen, hat viele Aktivitäten gemacht. Professor Fissmann hat hier schon sehr früh in dem Bereich Bioenergie einiges auf den Weg gebracht. Und jetzt auch sind wir im Bereich Photovoltaik sehr stark aktiv und versuchen auch hier immer als Unternehmen unserer Verantwortung gerecht zu werden und nachhaltig zu handeln.
Es gibt ja, glaube ich, nichts auf dem Markt, was es nicht auch bei Fissmann gibt. Wenn man mal so ein bisschen guckt, ist die Palette ja sehr breit, mit der Sie als Unternehmen werben. Vielleicht nochmal die politische Frage kurz, weil ich das persönlich auch sehr spannend finde. Sie sitzen ja in Berlin, wenn ich es richtig sehe. Ihr Hauptsitz ist in Nordhessen. Ihr Job ist es ja, in Berlin zu gucken, dass nichts zwischen die Stühle fällt. Wie groß ist Ihre Bindung an das Haus? Sind Sie oft in Nordhessen im Moment?
Also zurzeit, und das sind die letzten 8 Monaten oder jetzt 12 Monaten, dann relativ spärlich, muss man ehrlicherweise sagen. Aber ich glaube, da sind wir keine Ausnahme. Aber ansonsten, das ist auch so ein Thema, was sich eben gewandelt hat bei uns im Unternehmen, dass wir auch schon vor Corona-Zeiten sehr stark digitale Formate nutzen, um uns auszutauschen und abzustimmen, auch intern. Und von daher hat sich das auch stark reduziert. Natürlich gibt es immer Anlässe, wo man auch vor Ort sein muss, beziehungsweise sich mit Kollegen vor Ort austauschen muss. Aber wir haben durch den Generationswechsel auch uns diversifiziert in der ganzen Standortpolitik. Berlin ist ein Standort, der sehr stark gewachsen ist, abseits der politischen Arbeit. Hier haben wir auch einige Aktivitäten gestartet in den letzten Jahren. Und von daher hat sich das diversifiziert und wir nutzen da sehr stark die digitalen Medien. Aber es gibt natürlich immer Anlässe, wo es wichtig ist, auch dann in der Zentrale sozusagen in Allendorf zu sein.
Ja, also ich kann mir vorstellen, dass auch nach Corona einiges davon bleiben wird, dass sich die Arbeitswelt hier verändert. Das spielt natürlich Positionen in die Karten, wo man eben nicht die ganze Zeit am Hauptsitz ist. Und es wird sicherlich einfacher sein, diese Position auszufüllen.
Ja, ich denke, wir werden alle oder leben gerade alle einen Wandel der Arbeitswelt. Und ich bin als Privatperson auch sehr gespannt, wie die Firmen nach Corona sozusagen sich verhalten werden, was sie sich erhalten werden davon. Ich könnte mir schon vorstellen, dass das nicht komplett wieder verschwindet, das, was jetzt in den letzten Monaten entstanden ist.
Lassen Sie uns mal einsteigen in den Wärmemarkt. Neben Corona sicherlich auch ein spannendes Thema. Ich habe das in der Einleitung ja gesagt, bei der CO2-Vermeidung ist der Wärmemarkt ein bisschen ein schlafender Riese. Es gibt zwar bedeutende Einsparungen, wenn man mal genauer auf die Zahlen guckt seit 1990, aber es ist immer noch so, dass im Grunde die Einsparungen in den nächsten 10 Jahren, die im Klimaschutzgesetz drinstehen, so hoch sein müssten, wie sie jetzt 30 Jahre lang waren. Warum geht das so langsam beim Wärmemarkt? Was ist das Besondere daran, dass man nicht so einfach im Wärmemarkt mal eben 30-40% CO2 einspart?
Also ich denke, wir haben es hier eben mit langen Investitionszyklen zu tun. Ein Gebäude, wenn man heute baut, das kann jeder für sich oder an seinem eigenen Haus ablesen. Man stellt es zu einem Zeitpunkt X hin und dann lässt man es erstmal über Jahre, wenn nicht Jahrzehnte, unangetastet, macht vielleicht Schönheitsreparaturen, um den Zustand zu konservieren und zu erhalten. Aber große Investitionen scheut man doch auch. Es sind natürlich auch Lebensphasen, die damit verbunden sind. Ich glaube, Leute nehmen dann Kredite auf, bezahlen ihre Kredite ab über die Jahre und Investitionen in die Gebäude werden dann erst nach einem gewissen Zeit wieder getätigt. Und dann natürlich auch in einem überschaubaren Maße, weil man in Lebensphasen kommt, wo andere Dinge dann Investitionen fordern. Wenn man Familie hat, Kinder hat, ist nur ein Thema. Und von daher denke ich, ist es gar nichts Ungewöhnliches oder es ist sehr realitätsnah, wie die Menschen da handeln und nachvollziehbar. Und eine Heizung, muss man auch eben sehen, wird in der Regel dann gewechselt, wenn sie ihren Geist aufgegeben hat oder kurz davor steht. Deswegen, glaube ich, sind die Investitionszyklen entsprechend lang. Und deswegen ist auch der Fortschritt in dem Bereich relativ überschaubar. Ich denke, wie gesagt, wenn man diese Realitäten heranzieht, dann auch relativ nachvollziehbar.
Ich habe mir mal ein paar Zahlen rausgesucht bei den Verbänden, die Sie sicherlich auch kennen. Also es gibt 20 Millionen Gebäude in Deutschland. Davon gibt es roundabout 40 Millionen Wohnungen, also pro Gebäude 2 im Schnitt. 67% sind vor 1980 gebaut, das heißt also tendenziell schon locker über 30 Jahre alt. Und 35% davon sind unsaniert noch. Das heißt, es wäre ja eigentlich viel Potenzial da. Spannend ist auch, dass die Hälfte dieser Wohnungen vermietet ist, ungefähr. Und von der anderen Hälfte sind 40% der Eigentümer älter als 65 Jahre. Das würde ja die These untermauern, die Sie gerade genannt haben, dass es mit den langen Investitionshilfen so ein bisschen schwierig ist, das Geld in die Hand zu nehmen.
Ja, auf jeden Fall. Es ist das ja, auf der einen Seite, wie Sie richtig gesagt haben, das Thema zwischen Mieter und Vermieter, wie man hier umgeht mit den Kosten, ist ein ganz schwieriges und das ist, glaube ich, auch noch nicht abschließend gelöst, auch wenn die Politik sich immer wieder daran versucht. Wer trägt die Kosten der energetischen Sanierung und wie teilen sich die dann auf?
Das muss man vielleicht kurz erklären. Derjenige, der investiert, ist nicht derjenige, der unmittelbar den Vorteil dabei hat.
Richtig. Und genauso richtig ist, was Sie gesagt haben, mit der Altersstruktur der Gebäudebesitzer oder Eigner. Und es ist selbst irgendwie auch nachvollziehbar, wenn man 65 oder älter ist, dass man solche Investitionen in der Form, wenn sie nicht unbedingt notwendig sind, auch nicht mehr tätigt, sondern dann der Generation überlässt, die das Gebäude dann wieder übernimmt und für längere Zeit nutzt. Also ich denke, das ist sehr, sehr nachvollziehbar, wie die Menschen da handeln, auch wenn es dem Thema oder nicht dienlich ist. Deswegen ist es aber, glaube ich, auch so wichtig, dass die Politik darauf mit Anreizen und Hilfestellungen reagiert und Information und Kommunikation gegenüber den Verbraucherinnen und Verbrauchern.
Jetzt lassen Sie uns noch mal einen Schritt zurückgehen, bevor wir über die politischen Lösungen sprechen. Es gibt ja andere wichtige Akteure dabei, die Installateure und Handwerker zum Beispiel. Ich selbst habe eine relativ alte Heizung zu Hause, modern, aber recht alt. Ich hatte letztens einen Schaden zu Hause und der Handwerker war da und ich habe ihn gefragt, was ich denn tun könnte, vielleicht auch mal, um zu modernisieren. Und es war witzigerweise nicht so, dass er mir sofort drei Broschüren in die Hand gedrückt hat für eine neue Heizung, sondern er hat mir viele Gründe genannt, warum ich besser die Finger davon lassen sollte. Solange der Schornsteinfeger noch nichts sagt, sollte ich es besser sein lassen. Wärmepumpe wäre schwierig. PV auf dem Dach würde auch zu Schwierigkeiten bei mir führen, weil ich dann die Stromleitung verstärken müsste und so weiter. Dann fliegt ihnen alles um die Ohren. Also das war eine interessante Diskussion. Da habe ich gedacht, wenn das die normale, klassische Beratung in dem Bereich ist, dann wundert mich nicht, dass sich da so wenig tut. Bin ich da einfach an den Falschen geraten oder ist das repräsentativ?
Also repräsentativ würde ich jetzt nicht so weit gehen, das einzuordnen als repräsentativ. Ich denke, da gibt es sowohl als auch im Bereich unserer Installateure und Handwerker welche, die sehr, sehr innovativ unterwegs sind und sie sicherlich anders informiert und beraten hätten. Und dann gibt es natürlich andere, die in ihrem Spektrum, was sie über Jahrzehnte machen, verharren. Auch das spielt sich in allen Wirtschaftsbereichen ab. Und ich denke, da ist die Handwerkerschaft, bildet da keine Ausnahme. Generell muss man jedoch sehen, das Handwerk insgesamt, ich will jetzt gar nicht das aufs Heizungshandwerk beziehen, hat natürlich auch ein Nachwuchsthema, wo wir insgesamt als Gesellschaft, als Politik das Bild des Handwerks auch wieder ein bisschen gerade rücken müssen und die Chancen auch aufzeigen müssen, die die Jugend hat, wenn sie einen handwerklichen Beruf erlernt. Wenn ich die Fähigkeiten hätte, heute und vor der Wahl stünde, würde ich mir das auch noch mal gut überlegen, ob ich ein Studium mache oder ob ich nicht doch einen Handwerksberuf erlerne. Weil jeder, der heute ein Handwerk in welchem Gewerk auch immer sucht, muss feststellen, dass die sehr gut ausgelastet sind und sagen, wann soll ich das machen? Und wenn sie dann sagen, am liebsten morgen, dann werden die ihnen sagen, ich komme in 2-3 Monaten. Ja. Also von daher, glaube ich, müssen wir oder tun wir gut daran, wenn wir der Jugend, die daran an der Entscheidung stehen, welchen Beruf sie ergreifen wollen, auch wieder ein anderes Bild des Handwerks zu zeichnen und die Chancen zu zeigen, dass es ganz tolle Berufe gibt in dem Bereich und die extrem wichtig sind. Und es muss nicht jeder studieren und am Ende des Tages Arzt werden oder Rechtsanwalt.
Das ist sicherlich richtig. Augen auf bei der Berufswahl, würde ich sagen. Über die Sanierungsraten haben wir gerade kurz gesprochen. Die sind sehr niedrig. Jetzt heißt es überall, die Lösung ist natürlich die Wärmepumpe, die unheimlich stark wächst im Markt, also eine strombasierte Heizung. Fissmann hat natürlich alles bei sich im Portfolio. Wie sehen Sie denn die Wachstumsraten und wo sind die Vorteile der Wärmepumpe?
Also wie Sie richtig gesagt haben, haben wir ein breites Produktportfolio. Wir bieten im Prinzip für jeden Energieträger eine Lösung an. Und die Wärmepumpe ist eine Technologie, die bei uns auch sehr stark wächst, gerade jetzt auch in den letzten Jahren. Das hängt auch natürlich zusammen, erstens mit der Entwicklung, die Wärmepumpe an sich genommen hat. Die ist noch effizienter geworden, noch leistungsfähiger, aber auf der anderen Seite auch mit einer zunehmenden baulichen Tätigkeit. Ja, auch der Neubau hat angezogen in Deutschland und ich hatte schon erwähnt, da wo sie Gebäude neu errichten, wo sie eine optimale Infrastruktur vorfindet, ist die Wärmepumpe exzellent und erreicht hier eben auch hohe Effizienzen. Von daher sehen wir auch, was das Thema CO2-freie Wärme anbelangt und zunehmend erneuerbaren Strom, eine absolut positive Zukunft für die Wärmepumpe. Allerdings, und das sage ich auch, nicht umsonst sind wir Vollsortimenter, glauben wir, dass wir dem Verbraucher mehrere Optionen bieten müssen, weil eben die Gebäude sehr individuell sind, sehr heterogen sind von ihrem energetischen Zustand und weil natürlich die Situation der Verbraucher und Verbraucherinnen auch sehr unterschiedlich ist, angefangen von der finanziellen Leistungsfähigkeit des Einzelnen bis hin zu der Altersstruktur, die wir vorher schon angesprochen hatten. Mhm. Deswegen glauben wir einfach, ist es wichtig, dass man den Kunden nicht nur eine, sondern mehrere Optionen anbietet, wo er sich dann die für sich beste Lösung raussucht.
Also das heißt, die Wärmepumpe und die strombasierten Lösungen werden wachsen im Markt, ganz klar. Das ist, glaube ich, auch die allgemeine Einschätzung. Dort und den Konstellationen, wo es nicht so hilfreich ist, was ist die Alternative? Ist Wasserstoff eine Alternative aus Ihrer Sicht? Ich muss dazu sagen, wir haben uns ja über den Wasserstoffrat ein Stück weit kennengelernt, wo Herr Max Fissmann ja auch aktiv ist. Wie schätzen Sie das ein? Wo ist Wasserstoff oder ist Wasserstoff überhaupt im Wärmemarkt eine Lösung?
Also wir glauben an das Thema, aber nicht, weil wir sagen, wir hätten hier ein Produkt und deswegen glauben wir daran, sondern wir glauben daran, weil es einfach notwendig sein wird, um die Energiewende im Gebäude zu erreichen oder umsetzen zu können, Wirklichkeit werden lassen zu können. Weil, wie vorher schon gesagt, ist die Situation in den Gebäuden und der Bewohner sehr unterschiedlich. Und da passt halt nicht immer eine Wärmepumpe rein. Nehmen Sie Mehrfamilienhäuser, die heute mit Gas-Etagenheizungen beheizt werden. Da ist es nun mal nicht ganz so einfach zu sagen, das mache ich jetzt alles mit der Wärmepumpe. Genauso wird auch nicht immer ein Biomassekessel passen, weil sie die Lagerräume nicht haben, die Anlieferung schwierig ist. Alles Mögliche gibt's hier. Und deswegen glauben wir daran, dass auch gerade, wenn man sich den Markt anguckt, wir haben ca. 21 Millionen Heizungen in Deutschland und davon sind 13,5 ungefähr sind gasbasierte Heizsysteme. Diesen Menschen müssen Sie auch sagen, wie Sie langfristig Ihre Häuser beheizen und zwar auch im Sinne der klimapolitischen Ziele. Und da glauben wir daran, ist es schon wert, dass man bei dem gasbasierten System, bei der gewohnten Infrastruktur, die ja da ist, über das Gasnetz, die zuverlässig ist, dass man dann sagt, okay, wir gehen über den Energieträger und lassen das System an sich, wie es ist. Natürlich mit Effizienzen, indem wir auch mal den Wärmeerzeuger modernisieren und wechseln, aber dass der Energieträger eben auch eine Lösung ist, um langfristig dann CO2-frei zu heizen.
Da scheint ja die Schnittstelle zu sein. Es ist ja auch für uns relativ spannend, weil es ein Energieträger ist, der grundsätzlich mal über die Gasnetze transportierbar wäre. Es gibt einiges zu tun und es gibt sicherlich auch Kosten bei der Umrüstung und Dinge, die man noch ausprobieren muss, aber grundsätzlich ist es sicherlich machbar. Jetzt ist die Frage, was macht man bis dahin? Baut man 100%ige Netze? Fängt man mit Beimischung erstmal an? Von vielen Seiten ist ja noch wird ja noch in Frage gestellt, ob es überhaupt genügend Wasserstoff am Ende gäbe für eine solche Lösung. Wie ist denn die Heizungsseite aufgestellt dazu? Mal angenommen, es gäbe Wasserstoff im Markt. Wären die Heizungen denn in der Lage, diesen anzunehmen?
Also generell muss man sagen, der Wärmemarkt könnte heute 10% Wasserstoff aufnehmen. Das würden die Geräte im Bestand sofort oder ohne Probleme heute verarbeiten können, die gasbasierten Systeme. Das wäre jetzt kein großes Problem, aber wir haben uns auch im Hause Fissmann da natürlich auch weiterentwickelt und Gedanken gemacht. Und unsere Geräte, die wir heute auf den Markt bringen, die können 20-30% Wasserstoff schon verarbeiten. Und das ist, glaube ich, das Wichtige, weil Sie sagten Unsicherheit, die wir dem Kunden eben nehmen, indem wir sagen, wenn du dir heute eine Gasheizung kaufst, die 20-30% Wasserstoff kann, dann stellen wir sicher, dass du, sobald du 100% Wasserstoff bekommst oder erhalten, beziehen könntest, dass du das machen kannst, indem wir die Heizung mit einem Nachrüstkit auf 100% Wasserstoff umstellen können. Und das ist relativ einfach. Hier sei auf die LH-Gas-Umstellung verwiesen. Das ist auch mehr oder weniger spurlos vorbeigegangen an den Verbrauchern. Und so ähnlich stellen wir uns das auch vor bei der Umrüstung auf 100% Wasserstoff bei den neuesten Gasgeräten, dass wir das dann im Zuge von turnusmäßigen Service- und Wartungsarbeiten beim Kunden machen und das ohne großen Aufwand. Das heißt also, wir wollen dem Kunden eine Sicherheit geben, wenn er sich heute eine Gasheizung kauft, dann gibt es diesen sogenannten Lock-in-Effekt nicht, von dem immer viele reden, sondern er ist langfristig, wenn er dann mehr höhere Konzentrationen Wasserstoff beziehen kann oder bekommt, dann kann das auch seine Heizung verarbeiten und er ist klimapolitisch auf der sicheren Seite.
Jetzt muss man vielleicht den Begriff Lock-in-Effekt ein bisschen erklären. Das ist im Grunde die Sorge, die man hat, dass man, wenn man jetzt eine Heizung kauft, die noch nicht zu 100% CO2-frei betrieben werden kann, dann läuft die 30, 40 Jahre im Markt. Und wenn es dann soweit ist, dann ist diese Heizung eben nicht dazu in der Lage, komplett CO2-frei zu laufen. Da würden Sie sagen, das stimmt so ja nicht, weil diese Heizungen umgerüstet werden können.
Genau, also wir zementieren damit nicht einen Bezug von fossilen Energien, sondern wir geben die Option, eben auch auf CO2-freie Energieträger umsteigen zu können. Voraussetzung ist natürlich, dass diese CO2-freie Energie dann auch zur Verfügung gestellt wird dem Verbraucher. Und ich glaube, das ist auch die Aufgabe, die man an die Politik stellen muss, die Rahmenbedingungen dafür zu schaffen, dass es mehrere Optionen an CO2-freien Energieträgern langfristig für den Verbraucher und die Verbraucherinnen gibt.
Dafür arbeiten Sie ja auch an ganz vielen Stellen in Europa und in Berlin, um das deutlich zu machen. Vielleicht nochmal ein Wort zum Nationalen Wasserstoffrat verloren, in dem ja Max Fissmann selbst sitzt. Wie blicken Sie auf den? Als Unternehmen ist das eine erfolgreiche Einrichtung?
Naja, also erfolgreich, das wird man immer im Nachgang erst sagen oder werden andere dann urteilen darüber, ob er erfolgreich war. Ich glaube, dass es auf jeden Fall eine gute Einrichtung ist, so einen Rat für eine, sag ich ja, wie hat es Altmaier gesagt, die Wasserstoff wird die vierte Säule der Energiewende. Und wenn man dann hier in so einem Rat Experten aus allen Bereichen zusammenzieht und darüber gemeinsam diskutiert und ringt, wie denn das umgesetzt werden kann und dann, dass Deutschland dann auch führend wird in dem Bereich. Von daher halte ich das für absolut sinnvoll, auch wenn natürlich die Arbeit oftmals auch natürlich nicht einfach ist und mühsam ist, weil eben unterschiedliche Sichtweisen in so einem Rat aufeinanderprallen. Aber am Ende des Tages, das haben schon andere Einrichtungen dieser Art gezeigt, denke ich, ist das Ringen um Lösungen dann auch wert, sich die Zeit zu nehmen. Und am Ende kommt dann auch was entsprechend Gutes dabei rum.
Ich denke, Sie spielen auch auf die Kohlekommission an, deren Erfolg ja nicht ganz unumstritten ist, die aber aus meiner Sicht eine sehr gute Arbeit gemacht hat und die Art und Weise, wie man mit einem strittigen Thema dort umgegangen ist, sicherlich auch ein Wegweisende gewesen ist für die Politik der Zukunft. Es gibt eine Technologie, die wir bei uns im Hause ziemlich genau angucken im Moment, und das ist die Brennstoffzelle. Die Älteren bei uns haben gesagt, ja, das ist nichts Neues, das gibt es schon länger, aber es sieht jetzt ja doch so aus, als ob sich einiges dort tut, auch technologisch. Schafft sie den Durchbruch? Also zu diesem Punkt hat Frau André, die Vorsitzende des BDEW, übrigens erst neulich hier bei Glasklar Folgendes gesagt.
Wir können uns, glaube ich, nicht vorstellen, was in 20 Jahren möglich ist. Und deswegen habe ich erstmal einen sehr positiven hoffenden Blick auf Wasserstoff und auf diese Säule, die wir entwickeln sollen und wollen.
So langsam scheint auch die Brennstoffzelle dann in den Markt zu kommen. Wenn man sich jetzt nicht nur die Wachstumsraten anguckt, sondern auch die Vorteile, nämlich dass die Brennstoffzelle auf Wasserstoffbasis doch viel besser laufen würde als auf Gasbasis, ist da doch Potenzial, oder?
Absolut. Also ich, ohne dass ich es eben selber in meinem Haus nutze, bin ich ein absoluter Fan von dieser Technologie. Ich war auch oder hatte mal die Ehre, 2 Jahre lang Sprecher der Initiative Brennstoffzelle zu sein. eine Wirtschaftsinitiative, die sich diesem Thema gewidmet hat, um die Technologie in den Markt einzuführen. Das ist uns dann auch gelungen. Seit Mitte 2016 gibt es die Technologie, sage ich jetzt mal, auch im weit verbreitet im Markt. Wir haben mittlerweile jetzt über 14.000 Geräte im Markt. Und das ist eine beachtliche Entwicklung, weil die Technologie natürlich auch hochpreisig ist.
Und relativ teuer, ne?
Relativ teuer noch, weil sie natürlich eben von den Stückzahlen auch überschaubar ist und am Anfang steht. Aber sie wird entsprechend auch vom Staat unterstützt und das freut uns auch ganz besonders, dass es auch in der Wasserstoffstrategie aufgegriffen wurde, das Thema, und ein klares Signal ausgesendet wurde von der Bundesregierung, dass man diese Technologie weiter fördern möchte und daran glaubt. Und wir glauben da auch daran, weil einfach es eine charmante Sache ist, wenn Sie Wärme und Strom gemeinsam zu Hause machen können und vor Ort nutzen können. Ich glaube, da gibt es relativ wenig, was effizienter ist.
Also die Experten sagen ja, dass das in der Tat eine sehr, sehr effiziente Technologie ist, die im Moment die Schwierigkeit hat, dass sie auf Gasbasis läuft und zur Umwandlung auf Wasserstoff noch eine Zwischenstufe braucht. Und das macht es teuer und wenig effizient. Es könnte aber eine Perspektive sein, um dann eben mit viel Wasserstoff ins Netz zu gehen, dann wird sie effektiver. Ich habe von einem Kollegen gehört, der sich mal eingearbeitet hat in die Förderung, dass es wahnsinnig kompliziert ist und er nach 2 Tagen am Wochenende keine Lust mehr hatte, sich in die Thematik Förderung von Brennstoffzellen einzuarbeiten. Sehen Sie das auch so, dass es erklärungsbedürftig ist? Das wird sicherlich den normalen Kunden eher abschrecken.
Also ich würde ihm in weiten Teilen recht geben, aber bei der Brennstoffzelle sehe ich es jetzt eigentlich nicht so, weil da gibt es ein sehr spannendes Programm, das KfW 433, was explizit ist für die Brennstoffzelle, wo sie 40% ihrer Investitionskosten gefördert bekommen. Und sie können dann kumuliert dazu noch die Förderung nach dem Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz noch oben drauf satteln. Da wird es dann vielleicht ein bisschen tricky für den einen oder anderen, weil das KWK-Gesetz da eine gewisse Komplexität hat, das ist richtig, und die Antragstellung. Aber hier arbeitet auch, das kann ich allen, die sich für die Brennstoffzelle interessieren, die Bundesregierung gerade an einer Lösung, dass das zukünftig nur noch ein Förderprogramm dafür gibt und einen Antrag, um die gesamte Förderung generieren zu können.
Okay, das heißt, der Kollege, der sich für die Brennstoffzelle interessiert, der sollte einfach demnächst nochmal sich ransetzen.
Unbedingt, kann ich ihm nur empfehlen, wenn er Hilfe braucht, kann er sich gerne an mich wenden.
Klar, das gebe ich gerne mal so weiter. Ist die Brennstoffzelle eigentlich eine Lösung eher für größere Häuser oder für kleinere 1 bis 2 Familienhäuser? Ich habe gesehen, Fissmann ist im Zweifamilienhaus und Einfamilienhaus mit dieser Wärmequelle sehr stark. Ein Kollege sagte mir jetzt aber, dass das eigentlich aufgrund der hohen Anfangskosten der Technologie sich eher eignen würde für Quartiere. Ist das falsch oder steigen Sie da auch noch als Fissmann ein?
Also die Branche ist gestartet im Leistungsbereich, sage ich jetzt mal, von mehreren 100 Watt. Also unser Gerät ist bei 750 Watt elektrischer Leistung. Und dann 1,5 kW thermischer Leistung. Und in dem Bereich ist die Branche insgesamt gestartet, sage ich jetzt mal, von mehreren 100 Watt bis 1,5, 2 kW, 5 kW gibt es auch. Aber wir sehen auch hier Entwicklungen, die langfristig größere Leistungsklassen mit sich bringen werden. Und dann ist es natürlich richtig, wenn man das auf die hohen Investitionskosten bezieht, dann ist das natürlich für ein Quartier auch eine wunderbare Lösung und eine sehr interessante Lösung. Aber heute bewegen wir uns eben eher im Ein- und Zweifamilienhausbereich und mit dem Gros, sage ich mal, des Lösungsangebotes, was es heute im Markt gibt. Aber langfristig werden wir da sicherlich auch höhere Leistungsklassen sehen, die dann auch im Quartier und in großen Mehrfamilienhäusern zum Einsatz kommen werden.
Das ist sehr spannend, vielen Dank. Wie ist denn die ganze Diskussion in Europa? Viessmann ist ja ein Unternehmen, das, ich glaube, in 22 Märkten unterwegs ist, mit sehr vielen Niederlassungen in Europa und weltweit. Sie haben da sicherlich einen guten Blick drauf. Die CO2-Vermeidung im Heizungsbereich, ist das ein deutsches Thema? Oder wie wird das in ganz Europa gesehen? Es gibt ja vermutlich andere Zielrichtungen, jetzt mal unabhängig von Corona. Wie tickt Europa im Wärmemarkt?
Ich glaube, da ist es auch wie in allen anderen Bereichen. Europa, glaube ich, tickt nicht von Norden bis Süden, von Osten bis Westen überall gleich. Und was das Thema Heizung anbelangt, hat das natürlich auch mit geografischen Voraussetzungen zu tun. Wir haben natürlich ein sehr starkes Ambitionsniveau in Deutschland. Wir sehen ähnliches Ambitionsniveau in den nordischen Ländern oder auch in Frankreich und in den Niederlanden. In anderen Ländern wird es ein bisschen anders gesehen. Das ist das typische Ringen eben um eine gemeinsame Linie. Aber am Ende des Tages, glaube ich, ist der große Rahmen abgesteckt in Europa, wo Europa hin will, in Richtung Klimaneutralität. Und da muss der Gebäude- und Wärmesektor natürlich auch seinen Beitrag leisten und das eben in allen Ländern. Es ist dann immer eine Frage, wie man es umsetzt vor Ort und wie leistungsfähig eben dann auch eine Gesellschaft ist, denke ich. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir, wie eingangs schon mal erwähnt, viele Optionen anbieten und nicht nur auf ein Pferd setzen, auf eine Lösung.
Also es leuchtet ein, dass der Wachstumsmarkt für Heizungen unterschiedlich ist. Der Bedarf in Griechenland für Heizungen ist sicherlich etwas geringer als in Norwegen. Aber tendenziell ist es überall so, dass CO2-Vermeidung ein großes Ziel ist.
Also im Wärmemarkt würde ich da schon noch, wie gesagt, Unterschiedlichkeiten feststellen. Aber zum Beispiel, wenn man sieht, im UK haben wir einen sehr, sehr ausgeprägten Gasmarkt im Heizungsbereich und haben eine viel höhere Sanierungstätigkeit, was die Heizung anbelangt, die Heizungsmodernisierung. Da werden Geräte viel früher gewechselt. Das hängt eben dann auch mit dem Gesamtsystem zusammen, dass hier der Energieversorger sehr stark sich bei dem Thema engagiert und weniger der Hausbesitzer. Also das kann man nicht vereinheitlichen, glaube ich. Aber generell ist die Tendenz da, in allen Ländern im Heizungs- und Gebäudebereich mehr zu machen. Aber Corona, Sie haben es gesagt, hat natürlich da massive Einschnitte gehabt. In Deutschland aber, das muss man auch nochmal herausstellen, hatten wir dieses Jahr ein sehr gutes Jahr im Heizungsmarkt. Wir werden wahrscheinlich bei 8 oder 9% Wachstum landen im Gesamtmarkt.
Das ist überraschend aber eigentlich, ne?
Überraschend, aber auch gibt es Gründe dafür. Zum einen hat die Bundesregierung im Rahmen des Klimaschutzpakets die Förderung in dem Bereich umgestellt und massiv aufgestockt. Sind wir von Festbeträgen, hatten wir früher in der Förderung für die einzelnen Technologien, hat die Bundesregierung jetzt auf prozentuale Förderung umgestellt. Und das macht sich extrem bemerkbar. Wir haben bis 30.09. hatten wir zum Beispiel in dem maßgeblichen Programm Heizen mit erneuerbaren Energien der BAFA, hatten wir über 200.000 Anträge, Förderanträge für die Heizungsmodernisierung. Im gesamten Jahr 2019 waren es ungefähr 76.000 Anträge. Und dann sieht man mal, dass eben Anreize doch wirken und die Leute sich dann Gedanken machen und Investitionen tätigen, wenn der Staat sozusagen das anreizt und seinen Beitrag dazu leistet. Und da hat sich der Markt sehr, sehr, sehr positiv entwickelt dieses Jahr. Mag auch Corona-bedingt auch sein, dass die Leute zu Hause waren, viel zu Hause, hatten die Zeit, sich mit ihren Häusern und Wohnungen auseinanderzusetzen und haben gesagt, ja, jetzt wäre doch die Zeit, da mal eine Investition zu tätigen und die Heizung zu erneuern. Und das in Verbindung mit den verbesserten Förderbedingungen haben viele genutzt und daher hat sich der Markt in Deutschland sehr, sehr gut entwickelt dieses Jahr.
Ich will mal noch auf ein Thema eingehen, was mir aufgefallen ist. Und zwar sind Sie sehr aktiv auf den sozialen Medien. Für ein Familienunternehmen schon auffällig modern und aktiv. in dem Bereich. Wie kommt das eigentlich? Und vielleicht noch dazu die Frage, Sie verknüpfen das sehr stark mit Sportsponsoring, also Wintersport. Gibt es da eine Historie dazu?
Also, dass es gut zusammenpasst, glaube ich, ist augenscheinlich.
Weil es nur so eine Theorie eigentlich.
Aber ich denke, Zufall und Absicht haben sich hier getroffen. Auf jeden Fall hat sich's über die Jahre sehr gut entwickelt, das Thema, weil ich glaube, wo Fissmann in das Sportsponsoring eingestiegen ist, im Bereich Biathlon, da hat kein Mensch ahnen können, dass Biathlon mal so einen Hype erlebt und Millionen Zuschauer vor dem Fernseher sitzen und mitfiebern, ob die nächste Scheibe fällt oder nicht. Das hat sich eben auch sehr gut entwickelt und auch andere Sportarten, die wir da unterstützen. Und da sind wir, wie gesagt, seit vielen Jahren engagiert, aber nicht nur in dem Bereich, den jeder im Fernsehen sieht, sondern das geht eben dann auch runter bis in den Nachwuchsbereich, wo wir uns engagieren und die Ausbildung und die Förderung der Jugend unterstützen. Und was die sozialen Medien anbelangt, ja, das ist absolut richtig. Das hat nämlich dann auch was mit dem Generationswechsel zu tun, glaube ich, bei uns im Unternehmen, wo eben der Max Fissmann viel Zeit und Mühen und Ideen investiert hat, wie man das Unternehmen eben entsprechend modern aufstellt.
Es ist auf jeden Fall ein sehr auffälliger, sehr, sehr moderner Auftritt, wie ich finde. Sehr gelungen. Zum Abschluss vielleicht noch eine persönliche Frage, die ich jedem Gast stelle. Ich gucke gerne auf 2021. Wenn Sie eine Frage hätten, auf die Sie gerne dieses Jahr eine glasklare Antwort hätten, welche würde das sein?
Ui, das ist nicht einfach, diese Frage. welche Frage, auf die ich gerne eine Antwort hätte, eine glasklare Antwort, dann ist es weniger eine berufliche, sondern, glaube ich, eher eine, die uns alle bewegt. Und zwar werden wir 21 wieder zu einem Status zurückkehren können, in dem wir uns wieder den Dingen widmen können, die wir alle gern tun. Also das heißt, haben wir die Corona-Pandemie so weit überwunden, dass wir unseren Hobbys, unseren Leidenschaften wieder so nachgehen können, wie wir das zuvor gewohnt waren. Ich glaube, die Corona-Pandemie hat gezeigt, dass vieles, was wir als selbstverständlich hingenommen haben, eben es nicht ist. Und als Mensch, der auch Musik macht und die Kultur liebt, ist es natürlich schon hart, zur Zeit zu sehen, dass es diesen Bereich, dass der praktisch nicht existent ist in unserem Leben und wir die Angebote nicht wahrnehmen können. Und ich hoffe, dass es da wieder nächstes Jahr anders aussieht.
Lieber Herr Staudt, das sehe ich ganz genauso. Trotzdem hat es mir großen Spaß gemacht, mit Ihnen mal über was anderes zu diskutieren. Die Zukunft des Wärmemarktes. Ich persönlich habe sehr viel mitgenommen dabei. Ich hoffe, Sie hatten auch ein gutes Gespräch und ich hoffe sehr, wir bleiben in Kontakt und viel Erfolg bei Ihrer neuen Aufgabe in Berlin.
Vielen Dank auch an Sie, Herr Dr. Beer. Hat mich auch gefreut, hat großen Spaß gemacht und ich hoffe, wir bleiben weiterhin gut im Dialog. Vielen Dank.
Liebe Hörer, wenn Sie Fragen zu diesem Thema haben oder Hinweise oder mir Ihre Meinung dazu sagen möchten, dann schreiben Sie mir sehr gerne an redaktion@glasklar.ruhr. Auch über Lob, Kritik und Anregungen zu diesem Podcast freue ich mich natürlich. Schauen Sie gerne auch mal auf der Gelsenwasser Homepage nach weiteren Infos. Ich hoffe, dass Ihnen diese Folge gefallen hat und ich freue mich, wenn Sie bei der nächsten wieder dabei sind. Bis bald.
Das war Glasklar. Der Politik-Podcast der Gelsenwasser AG. Rund um Wasser, Energie, Klima und Digitalisierung. Wir hoffen, es hat Ihnen gefallen. Danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge von Glasklar.